Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Was Emojis bedeuten, wird zum Teil sehr unterschiedlich interpretiert, auch wenn die Grundbedeutungen offiziell festgelegt sind. Eine Studie hat jetzt zum ersten Mal ausführlich untersucht, wie Emojis in Deutschland verstanden werden und wie häufig sie benutzt werden. Untersucht wurden alle 107 Gesichts-Emojis. Die für die im Fachmagazin Behavior Research Methods erschienene Studie verfügbar waren. Die Forschenden haben rund 150 Testpersonen online befragt. Außerdem werteten sie über 280 Millionen deutschsprachige Tweets aus. Heraus kam, dass die Verwendung und Interpretation von Emojis in der Praxis teils stark von den offiziellen Bedeutungen abweicht. Das leicht lächelnde Gesicht etwa wird sowohl als freundlich als auch als passiv-aggressiv beschrieben. Bei einigen Emojis ist die Sache aber klar. Dem tränenlachenden Gesicht zum Beispiel ordneten die Testpersonen die Beschreibungen lustig oder lachend zu. Dieses Emoji ist laut Studie übrigens auch das, was am häufigsten verwendet wird, gefolgt vom lachenden Gesicht ohne Tränen und vom Zwinkersmiley. Am seltensten wurde das entsetzte Gesicht benutzt. Wenn junge Pflanzen wachsen, dann tun sie das nicht gerade nach oben, sondern sie bewegen dabei ihre Spitzen kreisförmig herum, auch wenn sie keine Kletter- oder Rankpflanzen sind. Warum? Darüber hat schon Charles Darwin gegrübelt. Jetzt schreibt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Physical Review X, dass es das Rätsel gelöst hat. Die Forschenden haben das Phänomen bei Sonnenblumen untersucht. Die haben sie in einer Reihe gepflanzt und dann das Wackelmuster der Pflänzchen eine Woche lang aufgezeichnet und die Daten in ein extra entwickeltes Computerprogramm eingegeben. Dadurch konnten sie Simulationen mit virtuellen Keimlingen machen. Daraus schließen die Forschenden, dass das Gewackel den Jungpflanzen bei zwei Dingen hilft. Erstens können sie so nach den besten Lichtverhältnissen suchen und zweitens können sie herausfinden, wo in der Nähe andere Pflanzen wachsen, die mit ihnen um Licht konkurrieren. Das hilft den Keimlingen, sich fürs weitere Wachstum optimal auszurichten. Unsterblichkeit. Beim Menschen ist das nicht möglich, bei Nesseltieren wie Seeanemonen dagegen schon. Die Seeanemone kann sich asexuell fortpflanzen, Körperteile nachwachsen lassen und hat das Potenzial, extrem lange zu leben. Sie zeigt keine Anzeichen des Alterns. Forschende haben jetzt offenbar herausgefunden, wie das möglich ist. Sie berichten im Fachmagazin Science Advances von einer Art, die im Nordatlantik lebt. Bei ihr haben sie mit verschiedenen Analysemethoden Stammzellen identifiziert, die hinter diesen besonderen Fähigkeiten stecken könnten. Die Stammzellen werden durch Gene reguliert, die beim Menschen meist nur bei der Bildung von Ei- und Samenzellen aktiv sind. Bei Tierstämmen wie den Nesseltieren sorgen sie dagegen für die Fähigkeit, sich besonders gut regenerieren zu können, um sogar dem Altern zu entgehen. Die Forschenden sagen, dass ihre Ergebnisse in Zukunft auch Erkenntnisse zum menschlichen Alterungsprozess liefern könnten. Während der letzten großen Eiszeit war Europa zu großen Teilen von Gletschern bedeckt. Wie haben die Menschen das damals überstanden? Das wollte ein Forschungsteam unter Leitung der Uni Tübingen rausfinden. Weil es nur sehr wenig Fossilien mit erhaltener DNA aus dieser Zeit gibt, hat das Team stattdessen die Zähne von Eiszeiteuropäern untersucht. Denn bei Zähnen werden Merkmale vererbt, wie Höcker, Kamm- und Rillenmuster auf der Kauffläche oder wie viele Weisheitszähne man hat. Diese Eigenschaften haben die Forschenden genutzt, um Verwandtschaftsbeziehungen zwischen insgesamt 450 prähistorischen Menschen aus ganz Europa zu untersuchen. Sie schreiben im Fachmagazin Science Advances, dass vor der kältesten Periode die Populationen im Osten und Westen Europas gut vernetzt waren. Doch je kälter es wurde, desto weniger Verbindungen gab es untereinander. Außerdem wurden die Gruppen immer kleiner und manche starben ganz aus. Erst als es später wieder wärmer wurde, mischten sich auch die Populationen der prähistorischen Menschen neu. Eis, Nachtisch und noch eine Limo. Kinder und Jugendliche nehmen immer noch zu viel Zucker zu sich. Und das, obwohl der Zuckerkonsum weiter abgenommen hat. Zu diesem Ergebnis kommen Forschende der Uni Bonn. Laut ihrer Studie sinkt der Zuckerkonsum von 3- bis 18-Jährigen bei uns zwar seit 2010 kontinuierlich, liegt aber immer noch über der Menge, die die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt. Dabei ist mit Zucker hier praktisch alles gemeint, das zum Süßen hinzugefügt wird, also auch Honig, Sirup oder Fruchtsaftkonzentrate. Von der gesamten Energie, die Kinder und Jugendliche in Deutschland aufnehmen, stammen laut aktuellen Infos knapp 12% aus Zucker. Es könnten aber auch mehr sein, glaubt das Team. Denn die Studienteilnehmenden haben ihren Zuckerkonsum selbst erfasst und ihn dabei womöglich unterschätzt oder sich während der Beobachtung auch gesünder ernährt. Dazu kommt, dass die Studie nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung war. Die WHO und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfehlen maximal 10% Zucker pro Tag als Anteil an der Gesamtenergiezufuhr. Bierbrauen im Weltraum, das könnte zu vorteilhaften Ergebnissen führen. Das sagt ein Forschungsteam der Uni Florida. Die Forschenden waren nicht unbedingt am Bierbrauen speziell interessiert, sondern daran, wie Hefe im Weltraum fermentiert. Denn dieser Prozess könnte für zukünftige Weltraummissionen interessant sein. Durch Fermentation können nicht nur Lebensmittel hergestellt werden, wie Brot und Joghurt, sondern auch Medikamente und Biotreibstoffe. Weil die Hefefermentation beim Bier schon besonders gut verstanden ist, haben die Forschenden sich darauf konzentriert. Sie haben einige Proben unter normalen Bedingungen gären lassen und andere in einem Gerät, das Schwerelosigkeit simuliert. Darin entwickelten sich die Hefen besser als in den Vergleichsproben. Insgesamt war das Bier am Ende laut den Forschenden hochwertiger. Der Konsum wäre allerdings im All schwierig. Wegen der Kohlensäurebläschen. Die steigen nämlich nicht an die Oberfläche, sondern bleiben in der Flüssigkeit.
Deutschlandfunk Nova.